Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wie fast jeden Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, um ein bisschen das zu studieren, was heute von Gesprächswert ist. Und ich muss nicht alleine über die Themen sprechen, denn ich habe einen Gast. Er ist der Wandler zwischen den Welten, lange der Feinsinnige bei der Bild. Jetzt ist er der Wilde beim Spiegel. Er ist der Einzige, der Jakob Augstein noch vom Eintritt in die Telegram-Gruppe abhalten kann. Und der Mann, der mir sagen kann, wie Franz Josef Wagner wirklich ist oder zumindest war. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Morgen, Nikolaus Blome.
Guten Morgen.
Direkt überfahren, ne? Direkt überfahren mit einem, mit einer Kaskade an Zuschreibungen. Aber das passiert Ihnen häufiger, oder?
Ich bin platt. Ich liege jetzt wie auf dem Zebrastreifen, habe mehrere Reifenspuren auf dem Körper. Ja, nee, wunderbar. Los geht's.
Eine Frage noch vorweg, bevor wir richtig einsteigen. Sind Sie auch so gespannt auf das Enthüllungsbuch der Trump-Nichte? Das wird ja jetzt höchstwahrscheinlich das Buch sein, was ihn dann endgültig erledigt, oder?
Sie meinen, jetzt wird's eng für Donald Trump? Ja, war ein wunderbaren Text von einem Kollegen, den ich sonst nicht über die Maßen schätze, aber der war wirklich toll, von Sascha Lobo auf dem Spiegel. Der hat mal zusammengekopiert die Tausenden von Stücken und Texten und ich weiß nicht was, Radio-Podcasts, die immer anfingen, aber jetzt wird's eng für Donald Trump, weil jetzt ist das und das passiert. Auf das Buch bin ich nicht mehr gespannt, gebe ich zu. Ich will jetzt nur noch wissen, wie diese Wahl ausgeht.
Ja, ein Enthüllungsbuch über Trump wäre doch jetzt im Grunde genommen, wenn in dem Buch stünde, er ist privat ein total feiner Kerl und hat viele schwarze Freunde und streichelt gerne Welpen. Das wäre das Enthüllungsbuch über Trump, was mich wirklich noch überraschen würde. Aber
ja, Aber das wäre dann wahrscheinlich fake. Also gut, wobei da ist alles fake. Also Fake vom Fake, ich weiß es auch nicht genau. Na, im Ernst, ich glaube, das wird jetzt gar nichts mehr ändern. Das Beste, was der Konkurrent Joe Biden machen kann, ist gar nichts zu tun und sich Donald Trump da auf offener Bühne sukzessive demontieren lassen bei jenen Wählern, die ihn ja gewählt haben. Und das sind eben ältere weiße Menschen. Nichts gegen ältere weiße Menschen sind wir ja auch. Ja. Aber insbesondere auch Frauen, und die verliert er gerade in Umfragen, wie es scheint. Und aus gutem Grund. Also 4 Jahre zu spät, aber immerhin jetzt scheint es dann doch noch einen gewissen Rest von gesundem Menschenverstand in den Wählerschichten in den USA zu geben.
Ja.
Und naja, mal schauen, wie es ausgeht.
Dann schauen wir mal, was folgende Meldung bei den Wählern oder Wählerinnen auslöst.
Die Schlagzeile des Tages.
NTV meldet, USA verlassen offiziell die WHO. Ja, die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation vollzogen. Eine entsprechende Erklärung sei bei UN-Generalsekretär Guterres eingereicht worden, sagte ein hoher Regierungsbeamter in Washington. Es ist nicht so wahnsinnig überraschend, Trump hatte es ja bereits angekündigt, aber wie so häufig in den Jahren zwischen 2015 und 2020, wann immer man denkt, ja, das passiert doch nicht wirklich, yep, es ist jetzt eingetreten. Ist es ein weiterer Schritt von Trump, so nach dem Prinzip, you gotta stop testing, also einfach jetzt auch die WHO abbestellen, dann ist Corona vorbei? Oder was hat er da, was soll das? Hat er da womöglich einen Punkt, der Trump?
Naja, es ist ein weiterer Schritt in der Ablehnung, in der Absage an alles Multilaterale, also an alle Organisationen, wo Länder, obwohl sie unterschiedlich groß und unterschiedlich mächtig sind, irgendwie versuchen, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und gemeinsam was hinzukriegen. Mhm. Das ist ihm zuwider. Das Konzept, ich weiß nicht, ob er es nicht versteht, aber auf alle Fälle will er es nicht haben. Er glaubt, dass Amerika als wahrscheinlich das mächtigste, immer noch mächtigste Land der Welt am besten alleine fährt. Ich halte das für ein Irrtum, wie sich an vielerlei Stellen auch schon herausgestellt hat. Man muss fairerweise aber sagen, dass die WHO sich in der Frage, wie sind die China auf die Füße gestiegen, als es um die Ausbreitung und auch die Transparenz rund um Corona, die ersten Corona-Ausbrüche ging, sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.
War das nicht auch so, dass Taiwan irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat, Leute, übrigens, hier ist was im Gange, und die WHO hat das, hat gesagt, duly noted, und hat danach nichts mehr gemacht?
Ja, das meinte ich mit nicht so sehr mit Ruhm bekleckert. Also die WHO, die natürlich sowas auch sein könnte, wahrscheinlich sein müsste, wie so ein Frühwarnsystem rund um den Globus, wenn es eben um große Krankheiten, in diesem Fall Pandemien geht, die sich dann eben um den ganzen Globus auch verbreiten können, hat da, muss man sagen, es nicht geschafft, rechtzeitig für Klarheit zu sorgen. Gut, ist auch nicht einfach gegenüber einem Land, dass das Gegenteil von Klarheit ist, weil es ein absolut intransparentes, autokratisches, diktatorisches Regime ist namens China. Und trotzdem muss man sagen, mit Ruhm haben sie sich nicht bekleckert, sie haben sich vertrösten lassen, blenden lassen und dann eben auch beschwichtigen lassen. Das halte ich nicht für einen für ausreichenden Grund, aus der WHO auszutreten. Aber Kritik an der WHO muss auch erlaubt sein.
Aber es ist doch wieder eine typische Trump'sche Nebelkerze, oder? Finde einfach einen Schuldigen, wenn es nicht China allein ist, dann China/WHO. Denn die Wahl ist im November, dann sollte man noch jemanden präsentieren können, wo man sagt, also Corona, an mir hat es nicht gelegen, Freunde.
Ja, ich weiß nicht genau, ob er das wirklich schafft, durchzuargumentieren. Dazu sind die Zahlen einfach zu brutal in den USA. Und ich bin auch nicht sicher, ob der durchschnittliche Trump-Wähler wirklich weiß, was die WHO ist. Insofern ist es schwierig,
eine Automarke vielleicht,
sagen, ne? Den Leuten jetzt die Schelle umzubinden. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Da wird er andere Sachen probieren, die dann vielleicht funktionieren. Ich halte es lange noch nicht beschlossene und gelegte Sache, dass Trump verliert. Aber der Move mit der WHO wird es nicht entscheiden.
Interessant finde ich in dem Zusammenhang noch, also was Corona angeht, dass die Liste von Empfängern der Coronavirus-Finanzhilfen, also die war ja eigentlich für kleine und mittlere Unternehmen in den USA gedacht, dass das auch ganz andere getroffen hat. Also Finanzhilfen gingen unter anderem an das Modelabel Yeezy von Rapper Kanye West, also der nächste amerikanische Präsident, wenn es nach ihm geht. Also das ist ja auch eine Kooperation Partner von Adidas. Außerdem bekam auch der prominente Künstler Jeff Koons Finanzhilfen. Also der hat ja nun wirklich Millionen für seine Skulpturen verdient. Und dann bekam auch Scientology Geld und über diverse Ecken auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Das muss ich zugeben, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Ja, aber dann könnte sie dasselbe Gebaren, dieselben Probleme in Deutschland auch überraschen. Also wenn sie so viel Geld auf einmal auskippen, dann gibt es da Mitnahmeeffekte.
Schöne Grüße nach Berlin an dieser Stelle.
Schöne Grüße, ganz besondere Grüße nach Berlin. Hier hat nämlich, das heißt ja mal, Solo-Selbstständige sollten das Geld bekommen. Mhm. In Berlin hat es auch ein Solo-Salafist bekommen, der ein Honig-Business angeben ließ, ich glaube durch seine Lebensgefährtin und seine Mutter. Und dieses Honig-Business gab es also nicht.
Imker statt Imam, oder was heißt das dann?
Ja, sagen wir so, es war quasi in der Moschee, die dann aber wegen Corona letztlich auch keinen Besuchsverkehr, keinen Gläubigenverkehr mehr hatte. Da soll es ein Honigbusiness gegeben haben. Naja, das war dann umstritten, um es vorsichtig auszudrücken. Und dann rückte irgendwann das SEK bei den Kollegen ein und stellte fest, dass er von den 18.000 Euro, die er schon bekommen hatte, weil es sehr, sehr schnell ging in Berlin, anders als in anderen Fragen, ist da die Auszahldauer, eine Auszahlfrist sehr, sehr schnell und kurz gewesen. Da war ein größerer Teil der 18.000 Euro auch schon weg und reinvestiert, möchte ich sagen, in langlebige Consumer Electric Güter. Also das gibt es auch in Berlin, das gibt es auch in ganz Deutschland und auch hier werden über die Kurzarbeiterregelung und die anderen Sachen, die dann quasi als Zuschuss aus Staats- und Beitragssäckel kommen, Mitnahmeeffekte dabei gewesen sein. Das finde ich jetzt nicht so überraschend. Ist lustig, wer das dann alles einsammelt und wer offenkundig nicht moralisch genug ist, darauf zu verzichten, weil es ihm im Sinne des Erfinders zumindest nicht zustehen sollte. Aber wenn es rechtlich möglich ist, dann nimmt man es halt mit, ob man nun Solo-Salafist ist oder Drei-Streifenträger bei Adidas.
Ja, was rechtlich möglich ist, das werden wir jetzt rausfinden in der nächsten Rubrik.
Die Überleitung übrigens finde ich super. Also die Überleitungen sind genial.
Ja, vielen Dank.
Blattgold.
Der Stern meldet, warum eine Frauenquote die letzte Chance für die CDU ist. Ja, wer soll Merkels Nachfolger werden? Bis jetzt sind nur Männer im Gespräch, doch die nehmen sich gerade selber aus dem Spiel. Jetzt müssen die Frauen ran. Und hier steht im Stern, das ist wohl der letzte Akt von Angela Merkel, die Einführung einer Frauenquote in der CDU. 50% der Parteiämter und der öffentlichen Mandate sollen in Zukunft mit Frauen besetzt werden. Das steht jedenfalls in einem Beschlussentwurf, den Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Gremien vorlegen will. Bis 2023 soll diese Quote erreicht werden. Ja, was ist das denn jetzt? Will AKK den Krawall oder zieht die CDU in der Spätphase von Merkel endgültig links an der SPD vorbei? Was ist denn das für ein linker Sozi-Haufen, Herr Blome? Erklären Sie mir das.
Ich bin erschüttert, ja. Ja, wobei ich echte Schwierigkeiten habe, wie man quasi den Kanzlerkandidaten bzw. die Kanzlerkandidatin paritätisch gleich besetzen will. Denn das ist ja nur eine Person und halb Mann, halb Frau kann sie ja wohl schlecht sein. Aber im Ernst, tatsächlich scheint es darauf zuzulaufen, dass die CDU nach langen Jahren mit so eher weicheren Appellen und so etwas weiter formulierten Sollbestimmungen bei der Besetzung von Posten und Gremienplätzen und Mandatslisten zwischen Mann und Frau jetzt ernst machen will, mit einer zunächst, glaube ich, 30%, dann 40% und dann eben 50%igen, also 50-50-Quote. Sie werden lachen, ich finde das gar nicht blöd. Ich bin zwar eine ganze Reihe von Jahren gegen solche Quoten gewesen, habe aber das Gefühl oder zumindest ein gewisses Verständnis dafür.
Ja, Sie sitzen ja auch hier als der Konservative, Herr Blome, das dürfen Sie auch nicht vergessen.
Ja, und als, aber auch als die konservative Quote, ja genau. aber im Ernst, ich aus Sicht der CDU, also sich da mal einmal für eine Sekunde reinversetzen, in die CDU-Führung, gegen wen wird die große Schlacht der nächsten Bundestagswahl geschlagen? Ich glaube nicht mehr gegen die SPD, denn die wollen ja einen Gegner haben und nicht ein Opfer. Mhm. Der Gegner werden die Grünen sein. Und da hat die CDU diverse offene Flanken, die sie programmatisch dabei ist zu schließen, wenn es meinetwegen um Naturschutz und Klimaschutz und Ähnliches geht.
Ja.
Und natürlich hat sie habituell ein ganz, ganz großes Problem im Gegenschnitt zu den Grünen, dass sie nämlich immer noch die CDU als der Altherrenverein oder der Männerverein, der verschworene Männerhaufen gilt, was statistisch auch durchaus zutrifft. Ich glaube, ein rundes Viertel aller Mitglieder der CDU sind nur Frauen.
Wobei man würde ja jetzt immer Merkel anführen, ne? Man würde ja immer mit Merkel winken und sagen, ja Leute, bitte, ne? Gefühlte 30 Jahre Merkel, reicht denn das nicht?
Ja, das stimmt. Und dann auch noch Frau Kramp-Karrenbauer. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass, also auch meinetwegen auch der Saal, der Parteitag der Frau Kramp-Karrenbauer Ende 2018 gewählt hat, war mit 60% und über 60% mit Männern besetzt und trotzdem ist Frau Kramp-Karrenbauer als Frau gewählt worden. Also daran können Sie es nicht direkt ableiten, aber wenn Sie in die Gremien schauen, in die Mitgliedschaft schauen, ist es eben weit unter 50%, bei den Mitgliedern gar nur 25%. Und ich glaube, da müssen Sie was machen.
Ja.
Und natürlich können Sie die Leute, also um diese Front zu schließen, können Sie den Konservativen, wenn sie so wollen, den Gegnern in der Quote in der CDU schon erklären, Leute, wenn ihr euch nicht auf Dauer von einem wachsenden Teil der Wählerschaft isolieren wollt und am Ende marginalisiert seid, dann müsst ihr was machen. Dann müssen wir diese Quote jetzt möglicherweise einführen.
Aber das Thema kommt ja innerhalb der CDU jetzt auch nicht bei allen so richtig gut an, ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass alle in die Hände klatschen und sagen, juhu.
Nein, überhaupt nicht. Sie haben natürlich eine ganz langjährige Kette von Beschlüssen, die lauten, nee, wollen wir eigentlich nicht machen. Wir halten eine Quote für eher Gleichmacherei und eben nicht Gerechtigkeit. Das ist so auch eine Art Glaubensfrage in der CDU. War es früher in anderen Parteien übrigens auch, aber jetzt ist es in der CDU halt immer noch so. Und trotzdem glaube ich, wer die CDU oder beziehungsweise dieses Lager, konservativ-liberale Lager, das da skeptisch ist, gut beraten, das eher als Geschäft zu begreifen, im Sinne von, wir machen uns zukunftsfähig, wir ziehen den Wechsel auf die Zukunft. Denn bei der letzten Europawahl, erinnern Sie sich, haben die Grünen die CDU in der Gruppe unter 30, in der Wählergruppe unter 30 einfach abgekocht. Und zwar vollständig. Die haben doppelt so viele Prozente bekommen wie die CDU. Und selbst in der Gruppe der unter 45-Jährigen lagen die Grünen noch vor der CDU. Mhm. Und wenn Sie den absoluten Kronzeugen haben wollen, ist es Markus Söder. Der sagt,
so, da, jetzt preschen Sie aber vor, denn auf den kommen wir nämlich jetzt.
Ja, aber der sagt auch Frauenquote. Der hat es ja versucht, bei seiner CSU durchzusetzen, ist halt gescheitert.
Was Söder alles sagt. Dann machen wir jetzt noch die, ich wollte eigentlich noch erörtern, wer die Zukunft der CDU und der Union ist, aber das ist ja im Grunde genommen, das könnte ja möglicherweise der Mann sein, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, denn wir kommen jetzt zu.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Der Söder-Plan, Operation wählbar für alle, das Rennen um die K-Frage in der Union. Ja, Sie lachen schon, weil die Titel sind Ihnen natürlich als ehemaliger Bildmann sehr vertraut. Kurz, Fakt ist, viele in der Union halten Söders angebliches Desinteresse an der Kanzlerkandidatur inzwischen für so glaubhaft wie eine dementierte Trainerentlassung in der Bundesliga. Der Grund, unverkennbar arbeitet Söder an der Verbreiterung seines Profils. Da muss ich zugeben, das habe ich auch schon bemerkt. Es ist ja so, man hat ja manchmal das Gefühl, dass selbst Bäume darüber nachdenken, eine Beschwerdestelle zu schaffen, weil er viele von denen einfach ungefragt angesprungen hat. Und wenn man sieht, also das Elementarste war ja bis vor einiger Zeit, war es ja so, dass er ja wirklich versucht hat, den AfD-Kurs zu imitieren. Und jetzt sagt Söder, es sei ein Fehler gewesen, in Richtung AfD zu blinken. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, war es ein Fehler, weil es zahlenmäßig nicht funktioniert hat? Oder ist es aus tiefer Überzeugung? Denn bei Söder habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, er ist eigentlich so eine Art T-1000. Er morpht immer genau in die Person, die gerade gebraucht wird. Jetzt überzeugen Sie mich vom Gegenteil.
Nee, kann ich nicht.
Herr Blome, begeistern
kann ich nicht.
Sie mich
nee,
für Markus.
Achso. Dafür kriege ich keinen.
Achso.
Nee, also Sie haben völlig recht. Ich glaube, es hatte was mit, wie soll man sagen, einem strategischen Blick auf das Problem zu tun. Der hat sich verrannt.
Schön gesagt. Schöner Alternativbegriff für rückgratlos.
Nee. Man kann ja auch dazulernen. Also okay. Jetzt, nee, also rückgratlos, das, dem würde ich widersprechen. Man kann ja auch dazulernen. Der hat sich verrannt, eindeutig, und hat versucht oder geglaubt, wenn ich nur knallhart genug der AfD versuche, die Sprache wegzunehmen, also so hart formuliere, annähernd so hart formuliere wie die AfD, hole ich die Wähler von die dorthin weggelaufenen CDU, CSU-Wähler von dort zurück. Das hat sich als Irrtum erwiesen.
Was aber, wenn es funktioniert hätte? Hätte er dann irgendwann gesagt, ach Leute, irgendwie kann ich schlecht schlafen mit dieser Art, ich mach's doch anders? Vermutlich ja eher nicht, oder?
Naja, das hätte, wenn es wirklich funktioniert hätte, wäre es immer noch wichtig gewesen zu schauen, hat er quasi nur denen Paroli bieten können, indem er sie hart attackiert hat, quasi die aufgeworfenen, von der AfD aufgeworfenen Fragen zu sich rübergezogen hat, sie meinetwegen auch mit scharfen Worten versucht hat zu tranchieren, ohne ins absolut fremdenfeindliche Ressentiment geladen.
Ja.
Ich weiß nicht, was abzugleiten.
Ja, Asyltourismus ist natürlich schon so ein harter Begriff, ne?
Also ja, da sind sie schon hart an der Grenze und ich glaube auch ein Stück über die Grenze. Den Begriff hat er ja auch ausdrücklich jetzt, wenn man so will, zurückgenommen. Aber seien wir ehrlich.
Hat er?
Er hat sich dafür entschuldigt. Hat er gemacht.
Okay.
Tatsächlich. Aber Sie haben ja recht. Ich glaube, ganz stark geholfen bei diesem Kurswechsel hat ihm die Erkenntnis, dieser Kurs funktioniert nicht.
Mhm.
Also ein sehr, wenn man so will, praktisches. Erfolgsorientiert ist, um es vorsichtig auszudrücken.
Er wurde zu seinem Glück gezwungen.
Ja, und darum finde ich das jetzt bis auf Weiteres auch noch nicht hundertprozentig glaubwürdig. Also den inneren Kern von Markus Söder kennt mutmaßlich Markus Söder nicht, aber ich auf jeden Fall kenne ihn nicht. Trotzdem halte ich ihn für einen außerordentlich geschickten Politiker, der sehr tatkräftig mit einem klaren und klugen Gespür für wie man sagen, für das, was mehrheitsfähig ist, wo man die Leute mitnehmen kann, bis wohin man sie mitnehmen kann und was eben auch nicht funktioniert. Da hat er sich durch diese Corona-Krise, obwohl sein Bundesland sehr schwer davon betroffen ist, recht gut, muss man sagen, durchgearbeitet.
Ja, die starke Schulter zum Annehmen. Die Leute haben sich ja nach jemandem wie Söder gesehnt. Er war die harte Hand, die starke Schulter. Und das schlug ihm ja deutschlandweit wirklich sehr viel Liebe entgegen. Aber Herr Blome, jetzt helfen Sie mir mal kurz.
Ja, aber das muss ja nichts Böses sein.
Nee,
CDU-Kanzlerkandidat, also Unionskanzlerkandidat wird er deshalb ja noch lange nicht. Noch lange, lange, lange nicht.
Ja, aber ich versuche mal eine sexy Vorstellung. Auf dem CDU-Parteitag wird Friedrich Merz, der sich sehr für die Frauenquote in Union eingesetzt hat, wird dann Parteivorsitzender und macht natürlich, dafür kennt man ihn. Und dann sagt Merz auch noch, pass auf Markus, ich glaube, du bist mein Mann. Wie realistisch ist dieses Szenario?
Ja, da können Sie jetzt mal vorspulen. Ich glaube, das ist nicht so realistisch. Nein, aber im Ernst, das ist doch das Problem, wenn man so will, eines jeden CSU-Vorsitzenden, der vielleicht oder ganz bestimmt gerne mal Kanzlerkandidat der Union werden möchte, dass ihm das aus der Union, aus der CDU angetragen werden muss. Und auch bei Angela Merkel war es ja so, dass 2002, als es dann Herr Stoiber versuchen durfte, damals.
Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. War eines von vielen Highlights. Entschuldigen Sie bitte den Ausbruch, Herr Blum.
Ja, wir gehen in den Garten, und köpfen eine kleine Blume, oder wie das hieß, brechen eine kleine Gut.
Ja, oder ich sage meiner Frau, sie soll es mit dem Gärtner machen.
Ja. Aber im Transrapid bitte. Egal, jetzt Schluss.
Ja.
Diese schrecklichen Gedanken, Erinnerungen. Also, auch da musste sich eine Gruppe von, wie soll man sagen, sehr einflussreichen CDU-Größen finden, die zu Frau Merkel gegangen sind oder ihr bedeutet haben damals, du kannst ja gerne CDU-Chefin bleiben, wenn du unbedingt möchtest, aber das mit der Kanzlerkandidatur, das schwingst du dir jetzt mal ab in diesem 2002. Mhm. Und diese Gruppe sehe ich nicht.
Boah, wartet mal ab.
Ja, okay, hat sie ausgesessen und dann gewonnen und mein Gott, die ganzen.
Sie hat das förmlich weggekohlt, eigentlich, ne? So,
sie hat einfach die besseren Nerven gehabt. Also ob sie wusste, dass Stoiber verliert, weiß ich auch nicht genau, aber sie hat es mindestens mal in Betracht gezogen. So, diese Gruppe von CDU-Granden, wie es so schön heißt, die das jetzt mit dem künftigen CDU-Chef machen könnten, um zu sagen, du kannst, lieber Armin Laschet, ganz gerne CDU-Chef werden, aber den Kanzlerkandidaten macht, das macht mal der Markus Söder. Diese Gruppe sehe ich nicht. Und die sehe ich auch nicht, wenn Herr Merz der Chef wird. Das Einzige, was Herr Söder machen könnte, ist sich einen zu suchen, der jünger ist als er. Den kriegt er hoffentlich dann zum CDU-Chef irgendwie buxiert. Und der sagt dann, Markus, mach du es, du bist älter als ich, meine Zeit kommt nicht. Das wäre Jens Spahn. Also das Tandem funktioniert nur Spahn.
Das? So, oder?
Jetzt haben sie es.
Jetzt haben sie das auf. Dankeschön.
Das hat mich überrascht.
Die Taz schreibt, Bolsonaro fiebert und hat Corona. Ja, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Gefahr durch das Coronavirus stets runtergespielt. Jetzt ist er selbst positiv getestet worden. Der ist tatsächlich Medienberichten zufolge, hat er zuvor Symptome gezeigt, Fieber und Gliederschmerzen. Und am Montag trug Bolsonaro plötzlich eine Maske und riet auch einem Anhänger, sich ihm nicht zu nähern. Und das ist natürlich ein extremer Bruch, denn bislang war Bolsonaro ja fast schon vorderster Vertreter einer politischen Kaste von Regierungschefs, in denen ein Ich habe mich geirrt ja gar nicht vorgesehen war. Also wenn Bolsonaro plötzlich mit Maske, kann sich Bolsonaro das eigentlich, also gesundheitlich sollte er sich dringend erlauben, aber kann er sich das, was seinen Regierungs- und Führungsstil angeht, eigentlich erlauben, weil die Erdogans, die Johnsons, beispielsweise die Trumps, die sind ja im Grunde genommen, also Fehlbarkeit ist in deren System ja gar nicht vorgesehen, oder?
Absolut richtig. Er hat jetzt Corona. Er ist also positiv getestet. Das heißt, er muss sich jetzt aus dem Verkehr ziehen. Das kann seinem Land nur gut tun. Und was man lernt, ist halt der Unterschied, so blöd das klingt, zwischen starkem Staat und starkem Mann.
Ja.
Und in Europa gibt es eben sehr starke Staaten, zum Glück. Zuvorderst, sicherlich mit zuvorderst unser Land. Und in manch anderen Gegenden der Welt, wie den USA oder manchmal auch Großbritannien auf eine Art, wenn gleich abgeschwächt, aber vor allen Dingen auch in Brasilien, gibt es eben nur einen starken Mann. Und das ist der Skandal, jemand, der seine Institutionen so schlecht behandelt hat, beziehungsweise so runtergemacht hat, der kann eben jetzt auf nichts zurückgreifen, um diese Krise gemeinsam in einem halbwegs stabilen Gefüge von Staatlichkeit dann auch zu bewältigen. Der ist nur auf sich selbst angewiesen, weil er alles auf sich selber projiziert hat. Und nun kann er es halt nicht, und das zeigt sich jetzt, das ist das einzig Gute, wenn es überhaupt was Gutes hat an dieser Corona-Krise, dass diese Leute jetzt so nackt ausgezogen werden, dass sie hoffentlich nie wieder gewählt werden.
Ja, Gewissensfrage. Wird der Grad an Selbstdisziplin, die man aufbringen muss, um nicht hämisch zu werden, ab sofort in Bolsonaro gemessen? Denn ein leises Haha schwingt ja immer mit im Raum, oder?
Ja, tut es. Müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Klar tut es das. Sollte man nicht machen, ist bestimmt nicht nett. Weil der ja gut und gerne der Mann auch daran sterben könnte. Der gehört in seinem Alter, mit seinem Lebenswandel.
Er war Leichtathlet. Er hat immer gesagt, mir kann nichts passieren. Ich war immer sportlich.
Ja, da sind sie schon in der Abteilung Häme unterwegs. Wie gesagt, der Mann könnte auch daran sterben. Auch Boris Johnson hätte daran sterben können, sagt er zumindest selber.
Ich habe ihn nur zitiert.
Ja, eben. Zum Zwecke der Häme-Generierung. haben sie ihn zitiert. Also okay. Ist mir jetzt auch nicht völlig fremd und trotzdem, sagen wir so, das sollte man jetzt keinem wünschen.
Wir wünschen ihm gute Besserung. Das wünschen wir tatsächlich jedem. So.
Ja, ne? So ein bisschen.
Dann sind wir auf der sicheren Seite. Na, ja, ein bisschen. Ja,
auf Spanisch, nicht auf Portugiesisch. Genau.
Papala Paparazzi.
Merkur meldet, ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel in Rage. Sie attackiert Corona-Experten Lauterbach. Ja, dass es im ZDF-Fernsehgarten mal politisch zugehen würde, hätte vermutlich niemand von uns gedacht. Es war letzte Woche, war das Motto, let's fetz mit den 90ern und es wurde politisch. Es ging um die Popkultur der 90er. Es waren waren politisch interessierte Stars da wie Jasmin Wagner, also ehemals Blümchen, Oli P., Alex Christensen, Marusha, und es ging dann um die Situation der Clubszene und der Kulturschaffenden, und dort wurde zu Recht gesagt, dass die Situation eine Vollkatastrophe für Veranstalter sei, und das ist es tatsächlich. Und Andrea Kiewel rang dann mit sich selbst, als es darum ging, dass natürlich vieles vor Publikum nicht geschehen kann. Und dann, ich zitiere, die DJ-Legenden teilen dann gegen Politiker aus und nennen namentlich SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der für einen strikten Corona-Kurs wirbt. Und dann redete sich Andrea Kiewel in Rage, nahm indirekt Bezug auf Lauterbach und sagte dann, du wirst ja nicht als Politiker geboren, sondern ein Volk wählt dich, weil ein Volk dir zuspricht oder zutraut, dass du die Interessen vertrittst. Wenn heutzutage in Talkshows die immer gleichen Gesichter sitzen und das nicht erkennen, dann sind es die falschen Politiker, ganz einfach. Das hat Andrea Kiewel gesagt. Neidet sie Karl Lauterbach den Erfolg als Sidekick von Markus Lanz? Ich meine, so wütend habe ich die zuletzt gesehen, als Luke Mockridge mit einer Banane telefoniert hat.
Also, nee, also ich muss zugeben,
was
ich
ist
muss
denn da bloß los?
Das musste ich googeln, das Thema.
Ich hab's gehofft. Ich wäre bitter enttäuscht gewesen, wenn sie es gewusst hätte.
Das Einzige, was mir daran wirklich ans Herz fasst, ist, dass Marusha, so jemand wie Marusha, im ZDF-Fernsehgarten endet.
Stimmt, diese Komponente habe ich noch gar nicht bedacht.
Und dann da an der Biegung des Flusses begraben wird. Das finde ich in einer Form traurig, da kann ich mich gar nicht mehr über Herrn Lauterbach aufhören oder über Frau Kiewel.
Ja.
Marusha, das ist eine Rave-Ikone. Das war in den 90er Jahren der Inbegriff von Berliner Coolness, von deutscher Coolness. Dann.
Herr Blume, darf ich Sie mir Raven vorstellen, in einem grünen Tweetsacko?
Wenn Sie mögen, ja. Also ich immerhin ab und zu, also mein Gott, wir waren doch alle mal jung.
Selbst Sie, Herr Blome, waren Sie mal jung. Hören Sie, das ist ein Nachrichtenpodcast. Hier könnten Sie es
verkünden. Sie meinen, Sie können es an die Agenturen geben, wenn ich das sage?
Ja, ja.
Also wie auch immer, den Tresor, den kenne ich auch von, ist erstmal schon eine gewisse Zeit her. Und das war halt...
Den Tresor der Bild-Zeitung oder den Club?
Den Club, hallo. Ist aber wirklich tatsächlich ein bisschen her. Und also Marusha, dass sie im Fernsehgarten... Und ansonsten hat Frau Kiewel, ist in Wahrheit natürlich nicht auf Herrn Lauterbach neidisch, sondern auf die Einschaltquoten der Talkshows, wo Herr Lauterbach sitzt.
Ja,
und ja, wenn wir es für eine einzige Sekunde ernst nehmen wollen, den Quatsch, dann stimmt es natürlich, dass in diesem Overload von Talkshows zum Thema, die eigentlich auch blendende Einschaltquoten hatten, also offenkundig auf Publikumsinteresse gestoßen waren, Herr Lauterbach durchaus sehr, sehr oft aufgetreten ist. Er versteht was von der Sache. Er hat eine sehr steile Meinung, die man nicht, absolut nicht teilen muss, aber teilen kann. Insofern ist es jetzt auch kein totaler Zufall. Aber am Ende habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist es ein bisschen viel, gibt es denn gar keinen anderen.
Ja.
Weil es aus Sicht des, wie man sagen, skeptischen Publikums, das vielleicht diese Maßnahmen und großen Beschränkungen und Einschränkungen übertrieben gefunden hat, aus welchen Gründen auch immer, man das Gefühl bekam von Frontalunterricht aus diesen Talkshows, weil zumindest eine Zeit lang es sehr, 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 sehr einhellig in der Meinung war, sehr, sehr monochrom.
Ja.
Und da Herr Lauterbach quasi der Wortführer oder einer der Wortführer dieses Sounds war. Und trotzdem, klar sind, wie soll man sagen, Kulturschaffende, alle Menschen, die vor Publikum auftreten müssen, damit sie A, ihr Geld verdienen, aber eben auch ihrem Werk nachgehen können, sind natürlich werden am längsten gekniffen sein von dieser Krise, weil große Publikumsansammlungen eben auf Sicht noch gar nicht gehen werden.
Die Meldung gibt es vielleicht nicht in dem Sinne her, aber vielleicht ist tatsächlich die gesamte Dramatik der Kulturschaffenden am besten dadurch umrissen, dass sie im ZDF-Fernsehgarten auftreten. Und da wünschen wir allen doch wirklich eine schnelle Verbesserung der Gesamtsituation, oder?
Jetzt sind Sie schon wieder bei der Häme.
Okay.
Ich hatte jetzt wirklich meinem Herzen, meinem beschwerten Herzen Luft gemacht, dass überhaupt Menschen in den Fernsehgarten müssen. Das ist schon hart. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das ZDF gelästert.
Ja, ich kriege nachher wieder die WhatsApp. Ich kriege nachher wieder die WhatsApp von Andrea Kiewel. Also schönen Dank. Herr Blome, wir müssen Schluss machen. Wir haben gnadenlos überzogen. Aber es wäre andererseits auch, traurig gewesen, wenn wir es nicht getan hätten. Denn ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. Mir hat das viel Freude gemacht und alleine den tanzenden Nikolaus Blume mir vorzustellen, ich gebe das gleich an die dpa weiter. So, die dürfen ja jetzt auch wach sein.
Alles klar, Klingeleil hieß es früher, Klingeleil.
Klingeleil. Also, vielen Dank, Herr Blume.
Gerne.
Und ich wünsche einen schönen Tag.
Ihnen auch.
Bis zum nächsten Mal, wenn Sie wollen.
Selbstverständlich.
Wenn Sie mögen.
im Fernsehen gab.
Alles klar, cool.
Bis dann.
Bis denn. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.